Ich habe eure Zeugnisse genossen, die ihr gerade erzählt habt. Das ist solche wichtige Entscheidungen, die ihr gefällt habt für Jesus. Die ersten Schritte und es ist die Grundlage für ein super starkes, gesegnetes Leben. Also von daher Glückwunsch an euch. Hat mich sehr gefreut. Und diesen ersten Schritt mit Jesus zu machen, ist es der wichtigste Schritt in deinem Leben. Wo du Jesus kennst, ist es super. Wo du Jesus noch nicht kennst, der Schritt, den ist ein Schritt, den kannst du heute machen und der Schritt wird dein Leben revolutionieren. Amen. Ich habe dir heute ein intensives Wort mitgebracht, das wird dem einen oder anderen nochmal dienen, glaube ich. Und ich habe mir so eine Eselsbrücke für euch überlegt. Heute ist ja der 5.5. Und deswegen predige ich über 5 Brote und 5 Steine. Also, kannst du deinem Nachbarn mal sagen, 5 Brote, 5 Steine. Und ich starte mal mit so einem Quiz. Ihr seid ja alle so bibelkundig. Also Guido darf jetzt nicht mitmachen, der weiß eher alles auswendig. Aber so die anderen dürfen mitmachen. 5 Brote, wo könnte das in der Bibel irgendwo vorkommen? Wer ist mutig? Kommt, das ist die leichtere Aufgabe. Die Steine sind halt schwieriger. Ja? Speisung der 5000. Richtig. Jackpot. Genau, Speisung der 5000. Das ist richtig. Und ich möchte gerne den Bibeltext vorlesen, damit ich ein bisschen tiefer nachher reingehen. Wenn ihr mal hier schaut. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres in Johannes 6, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun Jesus das Zeichen sah, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn zu ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. So, das ist die Schriftlesung von der Speisung der 5000 und ich möchte gerne auf ein paar Augenmerke hier eingehen. Jesus sagt zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Also 5000 Männer ungefähr, dazu Familien, Kinder, also wahrscheinlich weit über 10.000 Menschen haben den ganzen Tag Predigen gehört, Lehre gehört, Jesus hat die Kranken geheilt. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er, Jesus sagte das, um Philippus zu prüfen. Das ist doch interessant. Er sagt es, um ihn zu prüfen. Also irgendwer hat er gemerkt, das ist ein bisschen komisch, was hier gerade abgeht bei seinen Jüngern. Fragt ihn diese Frage. So, Jesus wusste natürlich, was er tun möchte. Und Philippus antwortet ihm: Für 200 Silbergroschen Brot, das ist nicht genug. Das wird nicht für alle reichen. Und später die 5 Brote, die 2 Fische, auch das reicht für so viele gar nicht aus. Jetzt muss man sich das mal klar machen. Da waren die Jünger mit Jesus unterwegs. Was war das erste Wunder von Jesus? Es war die Hochzeit von Kana. Und da war die Vermehrung von Wasser in Wein. Den ging schlichtweg irgendwann mal der Wein aus bei der Party. Ja? Und da waren riesengroße Fässer da mit Wasser. Und Jesus hat diese Fässer, dieses Wasser zu Wein gemacht. Das heißt, er hat mit ihren eigenen Augen gesehen. Das erste Wunder von Jesus war ein physisches Vermehrungswunder. Eine physische Materialisierung von Wasser zu Wein. Das heißt, wenn irgendjemand was machen kann, dann Jesus. Wenn irgendjemand vielleicht Brot oder wie auch immer die Speisung machen kann, dann doch Jesus. Und dann waren sie unterwegs, diese Jünger, mit Jesus, Tag und Nacht. Und sie sahen Heilungen. Sie sahen die Heilung der Schwiegermutter von Petrus, von Fieber geheilt. Dann sahen sie Totenauferweckung, die Tochter von Jairus, auferstanden von den Toten durch Jesus. So viele Heilungen und Wunder, Tag und Tag. Jesus hatte gepredigt über Saat und über Ernte, über den Sämann. Wenn man es für sich behält, dann wird es weniger. Aber wenn man hineingibt, wenn man sät, dann vermehrt sich das. Das Senfkorn. Das heißt, sie hatten eigentlich alles. Und ich vermute mal, das war so wie Thomas oder wie Heinz, die beiden. Es waren eigentlich die Eventmanager von diesem Event. Und würde Heinz sich hinstellen und sagen, oh, das weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Das ist echt schwierig. Hast du Heinz noch nie gesehen, oder? Oder den Thomas, wenn er eine Konferenz macht. Oh, das ist echt schwierig. Ich glaube, das schaffen wir es nicht, das kriegen wir nicht hin oder so. Ja? Wäre doch total komisch. Aber die beiden reagieren so. Obwohl sie alle Wunder gesehen haben, von Saat und Ernte gehört haben, kam plötzlich was bei ihnen hochgepoppt, was im Herzen war, was eigentlich totaler Unglaube war. So, jetzt bin ich natürlich Mathematiker und ich will natürlich genau wissen, was steht denn da? 200 Silbergroschen. Und zuerst dachte ich, ja, das wird so sein, das wird nicht reichen. Und wahrscheinlich ein gutes Argument, ja, 200 Silbergroschen, da kann man nicht viel davon kaufen. Jetzt guckst du mal aber genau nach in der damaligen Zeit. Ein Silbergroschen hatte einen Wert, umgerechnet heute, von 50 bis 60 Euro. Nimm mal 50 Euro. So, die 200 Silbergroschen mal 50 sind 10.000 Euro. Also, von 10.000 Euro ungefähr Brot für 10.000, 20.000 Leute zu kaufen, das könnte sogar hinkommen. Ja? Ist vielleicht ein bisschen knapp, aber zumindest es ist noch mal ohne Wunder eigentlich fast möglich. So, das heißt, warum sagt der Philippus, oh, das geht gar nicht. Die 200 Silbergroschen Brot, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Und der andere sagt, ja, das ist ein kleiner Junge mit 5 Broten und 2 Fischen, aber auch das reicht überhaupt gar nicht. Wo waren hier die Glaubens-Event-Manager? Wo waren hier die Jünger? Was ist plötzlich in ihrem Herzen hochgepoppt? So viel gehört, so viel gesehen und plötzlich poppt da Unglaube hoch. Zweifel, vielleicht sogar eine Ausrede sogar. Die wollten sich irgendwie so aus der Affäre ziehen. Wie ist es in unserem Leben? Sind wir immer so die Glaubenshelden? Oder gibt es auch mal Situationen, oh, ich will mich so innerlich aus der Affäre ziehen? Oder, ha, es wird es aber heiß. Und wie gut, dass Jesus das Ganze prüft. Und er ist nicht so wie beim TÜV, so nach dem Motto, füll durch das Auto oder so, sondern er prüft das, damit er es offenbar macht und damit wir unser Leben verändern können. Er prüft das. Da waren zwei Kollegen da, die hatten echt eine Lebenslüge in ihrem Leben. Und deswegen heißt die Predigt nicht nur über 5 Brote und 5 Steine, sondern sie heißt, brich dein Glaubenslimit auf. Da waren Limitierungen in ihrem Herzen. Es ist nicht genug. Das schaffen wir nicht. Ich kann es nicht. Limitierungen, Glaubenssätze, Statements in ihrem Herzen. Ich weiß nicht, woher diese Statements kamen, aber nicht von den Predigten von Jesus und auch nicht von den Heilungen und nicht von den Wundern, die sie gesehen haben. Das war was Ureigenes in ihrem Leben, was sie vielleicht erlebt haben in ihrer Kindheit, irgendwo in ihrem Leben. Ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, ich kann nicht genug. Das ist eine der größten Lebenslügen, die es überhaupt gibt. Und eine andere Riesenlebenslüge ist, ich bin nicht geliebt und ich bin nicht wertgeschätzt. Diese beiden Lügen zerstören das Leben von so vielen Menschen. Ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, ich kann nicht. Zu wenig Talente vielleicht, zu wenig Finanzen, zu viele Probleme. Ich schaffe es nicht. Oder ich bin nicht geliebt, ich bin nicht wertgeschätzt. Diese Lügen zerstören. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, da kommt dieser Augenblick und es poppt wie hoch und es widersteht dem, was eigentlich Jesus tun möchte. Jesus möchte hier weiter ein Wunder tun und es ist wie, dass Jesus Gas geben möchte und zumindest diese beiden Jünger ziehen die Handbremse an. Und das ist total gefährlich für das Leben. Die waren plötzlich in einer Sackgasse gelandet, die beiden. Kennst du so eine Sackgasse-Limitierung? Ich bin groß geworden in einer Sackgasse. So, das heißt, da wo ich groß geworden bin, da gab es eine Sackgasse, hatte so ein paar Vorteile, man konnte immer auf die Straße rausrennen und als viele Autos kamen, ja, das habe ich genossen. Oder ich habe, bevor ich noch einen Führerschein hatte, da mal geübt, da war so eine Wendeplatte, dann habe ich immer ein bisschen Autofahren geübt. Das waren so die Vorteile. Aber der Nachteil war, es war total langweilig und es konnte nie irgendwie, da war nichts los und du musst es immer umdrehen, um wieder rauszufahren. Ja? Das war eine Sackgasse. Und ich habe mich bekehrt mit 16 Jahren und damals war die Zeit von so christlichen Stickern und Aufkleber. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel ein Aufkleber, was ich an mein Auto dran gemacht habe später, war: Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Und den zweiten Aufkleber, den ich hatte, der hat zu dieser Sackgasse gut gepasst. Da stand dran, Sackgasse bei Jesus nicht. Und diesen Aufkleber habe ich genommen und an dieses Sackgassenschild hingeklebt, dass es jeder gesehen hat. Und das Foto habe ich kürzlich aufgenommen. Vor 35 Jahren ist dieser Kleber dran geklebt. Und er klebt immer noch da. Sackgasse bei Jesus nicht. Ja, ist schon ziemlich vergilbt, auch das ganze Schild nach 35 Jahren, okay, fein. Aber die Botschaft ist immer noch wahr. Sackgasse bei Jesus nicht. So, vielleicht bist du mit deinem Glauben oder mit deinen inneren Einstellungen, was du über dich selber denkst, in einer Sackgasse. Ich möchte dir heute sagen, du kannst aus dieser Sackgasse sehr einfach rauskommen. Du kannst einfach rumdrehen und den Weg wieder rausgehen. Und das möchte Jesus bei dir tun. Egal wie groß deine Probleme sind, vielleicht in finanzieller Art oder gesundheitlicher Art, in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Ehe, bei Jesus gibt es keine Sackgasse. Er möchte diese Glaubensstatements oder diese Anti-Glaubensstatements aus unserem Leben rausnehmen. Und das ist nicht schwer. Das ist wie alte Kleidung, die wir ablegen und dann ziehen wir eine neue Identität, eine neue Kleidung an. Weil unser Glaube ist gepaart mit unserer Identität, mit unserer Persönlichkeit. Und wenn wir negative Gedanken und ich habe nicht, ich kann nicht, ich bin nicht, ich schaff's nicht haben, das ist wie verankert in unserer Identität. Aber Jesus sagt, er ist gekommen, um alles neu zu machen und er gibt uns eine neue Identität. Und wir können das Alte ablegen und das Neue annehmen. Ja? Wir können mit Jesus alles. Wir sind fähig zu jedem guten Werk. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist die Wahrheit. Ja? Ich habe genug. Und wenn es nur 5 Brote sind, ich habe genug. Und manchmal ist es so, dass wir so, zumindest in Deutschland, alles so unheimlich viel durchdenken. Manchmal sagt man auch Overthinking. Ja? Man denkt viel zu viel nach. Ja? Über jedes kleine Problem wird eine ganze Studie gemacht im Hirn. Anstatt man einfach das Problem löst. Ja? So, es gibt im Amerikanischen mehr so die Can-Do-Mentalität, die machen es einfach. Und wir machen immer denken, denken, denken und dann machen wir nichts. Dann wird das Problem immer größer, größer, größer und noch schwieriger. Ja, fühlt sich wieder? Ich weiß, in anderen Ländern ist es viel einfacher, aber in Deutschland ist es manchmal so, ja? So, in Afrika wird gebetet und es ist durch. Amen. Genau, können wir lachen über Deutschland, ist okay. So. Zweites Zeugnis, was ich dir erzählen möchte. Manchmal ist es auch gut, so über den Schatten zu springen. Ich hatte bei der Konferenz Marsch des Lebens das Vorrecht, den Arie Chalikar durch die Gegend zu fahren, der hier auch gepredigt hat und gesprochen hat. Und ich habe ihn vom Flughafen abgeholt in München. Und dann sind wir hierher gefahren. Und dann habe ich ihn nachher wieder zum Flughafen gebracht. Wir hatten eine gute Zeit. Es ist ja immer so, wenn du 3-4 Stunden zusammen bist, da redest du ja über alles Mögliche. Ja. Das macht total Spaß. Und der eine möchte nicht viel reden, der Ari hat nur geredet. So nach 5 Minuten haben wir gegenseitig unseren Satz ausgeschüttet. So war das ungefähr. Ja. So, und dann auf der Rückfahrt sagt er: Michael, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Dann sage ich: Okay. Okay. Ich habe so einen Podcast, ich möchte gerne mit dir eine Aufnahme machen. So, wir fuhren gerade so im Auto Richtung Flughafen und dann sage ich, ja, ist okay. Und ich kenne so einen Podcast eigentlich mit Tonstudio und mit Headset und allem Blablabla. Ja. Und dann sagt er, ich halte dir einfach das Mikrofon hin und du sprichst dann rein. Aber wir fahren noch gerade Auto und dachte ich, jetzt mach's mal mit. Sagst du mir, ja, okay, wir machen das und es wird schon gut werden. Ja. Und dann fragt er, sollen wir es gleich machen? Sag ich, okay, komm, machen wir gleich. Dann bin ich ein bisschen langsamer gefahren, als die Windgeräusche nicht so laut waren. Aber so mit 120 auf der Autobahn, so smooth. Und dann fängt er an und spricht da, heute Podcast, Folge 128. Und sagt er, ja, und ich habe hier Michael, einen treuen Freund Israel, und jetzt dein Statement. So. Und haben wir 17 Minuten eine Sendung gemacht, ungefähr, das kannst du hier sehen. Dein täglicher Kriegsbericht aus Israel, Tag 128, im Gespräch mit Michael, einem treuen Freund Israels, in besonders schweren Zeiten. Ja, so, und ich glaube, das ist genau das. Manchmal denkst du, ihr habt nur 5 Brote. So what? Immerhin, 5 Brote. Das kannst du genug austeilen. Ja, Gott hat so viel in dich hineingelegt, du kannst so viel austeilen. Und dann sind es manchmal auch so spontane Sachen. Ich möchte ein anderes Beispiel geben. Als ich in die Gemeinde kam, vor vielen, vielen, vielen Jahren, hatte Carlos Jiménez, ein Prediger, uns herausgefordert über Opfer. Und dann so richtig herausgefordert. Und damals gab es dann Radio Helle Welle, ein Radioprojekt, was entstehen sollte. Und er hat gesagt, so, da sind Leute da, die möchten Geld geben, und zwar so nicht nur so 10, 20, 30 Euro, sondern die möchten richtig hinein investieren. Und hat, glaube ich, sogar einen Aufruf gemacht, wer möchte so und so viel geben. Und ich war damals junger Student, zarte 21 Jahre alt, und er hat zu mir gesagt, gib 500, war es, glaube ich, damals noch D-Mark? Okay, danke. Also 500 D-Mark. Und dann dachte ich, okay, 500 D-Mark ist, was mir einen ganzen Monat lang eigentlich reicht. Wenn ich das hier gebe, dann habe ich einen Monat lang nichts. So war der eine Gedanke. Und der andere Gedanke war, hey, du hast jetzt die Chance, da rein zu investieren. Das wird schon gut werden. Gott wird dich schon versorgen. So, ich habe auf die zweite Stimme gehört und habe natürlich dann mein Opfer gegeben, aber schon mit so ein bisschen flauem Gefühl, wie wird der Monat wohl werden. So, ich bin nicht gestorben, ich bin nicht verhungert, alles gut. Ja, habe auch nicht betteln müssen irgendwo, sondern Gott hat alles gemacht, gut versorgt. Und es war für mich so ein Erlebnis von, wäre toll dabei zu sein, aber der Preis aber ganz schön viel. Bis dahin, wow, das macht richtig Spaß zu säen und zu investieren. Was kann ich damit bewegen? Ja. Und das ist eine Haltung, die von da an eigentlich zu meinem Lebensstil mit geworden ist, zu investieren, hineinzugeben und mit dem, und wenn es 5 Brote sind, mit dem Gutes zu bewirken und zu säen. Und ich muss sagen, Gott hat mich immer herausgefordert, aber es war nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, das wird jetzt aber ganz blöd oder schwierig, sonst irgendwie, sondern immer bei jeder Herausforderung hat Gott noch mehr mich hochgehoben und noch mehr mich gesegnet. Und ich hatte jetzt vor ein paar Wochen die Gelegenheit, eine Saat zu tätigen. Vielleicht könnt ihr das Bild noch mal zeigen. Es gibt Staatsanleihen. Staatsanleihen, das gibt es in Deutschland, gibt es in den USA, in Israel, überall. Du investierst Geld, einen höheren Betrag, in einen Staat. Und beim Staat Israel ist es sehr besonders, weil der Staat Israel ist im Prinzip aufgebaut, aus dem Ausland sehr stark finanziert, vor allem aus USA, aus Großbritannien, aus Europa, mit Geldern, damit der Staat Israel, der ja im Prinzip Wüste war, aus dem Nichts geschaffen worden ist, aufgebaut werden kann. Du siehst heute eine extrem starke Infrastruktur dort, eine blühende Wirtschaft, eine blühende Start-up-Kultur, Hightech, wirklich sehr modern, und es ist sehr viel finanziert worden, weil Menschen, vor allem aus den USA, Geld gegeben haben, investiert haben. Eine Staatsanleihe ist was, wo du sagst, für 2 Jahre oder für 5 Jahre gebe ich einen Betrag und ich kriege den Betrag nachher zurück, wenn der Staat nicht pleite geht, und dann kriege ich sogar mit ein bisschen Zinsen zurück. Und gerade in diesen Zeiten in Israel, im Krieg, wird natürlich viel Geld notwendig sein, A, um Israel wieder aufzubauen, B, aber auch um Israel zu verteidigen. So, und Gott hat mich gelehrt zu säen und zu geben, und ich möchte nochmal mitgeben, wir können so eine Konsumhaltung haben, oh, immer für mich, ich bin Konsument und ich nehme für mich, oder wir können die Haltung haben von einem Investor, und ein Investor schaut nach einer guten Gelegenheit zu investieren, und da sieht er gerne hinein, weil er schon das sieht, was es Gutes tut und wie gleichzeitig eine Multiplikation und eine Vermehrung rauskommt. Und ich kann dir nur ermutigen, mit deinem Geld, mit dem, was du hast, mit deinen Gaben, nicht für dich zu leben, sondern zu investieren, wie ein Investor, die gute Möglichkeit zu suchen und hinein zu investieren, weil A, es ehrt Gott, und B, es setzt Segen über andere frei. Also da, wo du gerade noch eine Summe irgendwo überlegst, zu investieren, kannst du mich nachher ansprechen, das ist eine gute Gelegenheit hier. Genauso kannst du auch in den Marsch des Lebens investieren, auch da, wo du selber hingehst, oder die Märsche, die jetzt stattfinden, auf die Straße zu gehen. Ganz wichtig in dieser Zeit, ein klares Zeichen zu setzen an der Seite von Israel. Gerade auch, wenn in Universitäten überall Demonstrationen sind gegen Israel mit sehr vielen Fake News, aufzustehen, die Wahrheit zu sagen und ein klares Statement zu machen. Du hast 5 Brote und das kannst du investieren. Glaubenslimits aufzubrechen. Aufzubrechen, was uns festhält. Die Handbremse zu lösen. Jetzt komme ich zu den 5 Steinen. Wo kommen Steine vor in der Bibel? Oh, die erste Reihe ist so gut. Da hinten vielleicht, wo kommen Steine vor? Bei David. Okay, richtig. Bei David kommen Steine vor. Das sind gute Gewohnheiten. Da möchte ich auch drauf eingehen. So, bei David, ihr kennt viele, kennt die Geschichte, die Erwählung von David. Saul war der König, seine Zeit war abgelaufen. Gott hat gesagt, es ist vorbei. Und er spricht zu Samuel, dem Prophet, such mir den neuen König aus. Und er sagt, geh zu Isaa. Und einer seiner Söhne, den wirst du salben, da wo ich zu sagen werde. So, dann geht der Prophet Samuel hin zu Isai und weiß nicht, ob er sich da schon das freut oder wie auch immer, zumindest haben sie ein Festmahl und sie sprechen und sie essen. Und dann sagt der Samuel, ich möchte gerne einen deiner Söhne zum König salben. Chaka, ist nicht schlecht, oder? Wenn jemand kommt, deine Familie, ich möchte einen deiner Kinder zum König, zur Königin, Prinzessin salben. So, und dann kommt der Älteste, muss dann vortreten, und das ist groß und gut aussehend. Und der Samuel denkt schon, das ist der neue König. Dann sagt der Herr, nein, das ist er nicht. Und der Kerl muss weiterlaufen. Und dann kommt der Nächste. Samuel denkt wieder, das könnte er sein. Aber der Herr sagt, nein, er ist es nicht. So laufen die 7 Söhne vorbei und keiner war's. Dann sagt der Samuel, Moment, jetzt haben wir echt ein Problem. Einer deiner Söhne muss doch König werden, aber alle sind durchgefallen. Sind es etwa alle deine Söhne? Und dann sagt der Isai, ah, einen haben wir doch. Der ist aber bei den Schafen und hütet die gerade. Das war jetzt nicht so wichtig, dass er dabei ist irgendwo so. Und dann sagt der Samuel, doch, hol den mal und wir warten hier alle, bis er kommt. Dann holen sie David vom Feld, von der Weide, warten alle, bis er da sind. Und dann kommt David vorbei, der Jüngste, und Gott spricht zu Samuel, das ist der neue König, ihn salbst du. Und er salbt ihn inmitten seiner Brüder, heißt es, und der Heilige Geist kommt auf ihn und er wird der neue König. Und dann heißt es, dass der Mensch sieht, was vor Augen ist, dass Gott aber in das Herz sieht. Das heißt, Gott hat ins Herz geschaut. Und ein paar sind durchgefallen, aber den Gott erwählt hat. Und die Frage ist, warum? hat er gerade ihn erwählt. Und darum geht's. Die fünf Steine. Ich möchte das gerne vorlesen. Es ist die Situation, wo dann David noch nicht König ist, aber schon gesalbt ist und er dient dem Saul. Und dann kommt dieser Goliath, also dieser Krieger, der Aufstieg gegen das Volk Israel anfängt, sie herauszufordern und Krieg zu führen gegen sie. Und alle kneifen, nur David geht hin und David sagt, ich möchte gegen diesen Philister kämpfen. Und Saul sagt zu ihm, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen, aber er war es nicht gewohnt. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Und wir wissen, was kommt. Der Philister Goliath verhöhnt ihn, spottet ihn. Und David rennt ihm schnell entgegen, nimmt einen Stein und schleudert ihn direkt an die Stirn, sodass er tot umfällt. Und die 5 glatten Steine. Nochmal die Szene kurz, ja? David geht gegen Goliath und er bekommt die Rüstung des ehrwürdigen Königs, ja? Helm und Rüstung, Schwert, und er fühlt sich überhaupt nicht wohl damit. Sagt, das kann gar nicht laufen mit dem vielen Zeug. Ja? Und er legt es ab, weil ich bin es nicht gewohnt. Und dann nimmt er das, was er gewohnt war, nämlich seinen Hirtenstab. Er nimmt seine Steine, die er sicherlich auch im Kampf mit dem Bären und mit dem Löwen gebraucht hat, macht sie in seine Hirtentasche und so zieht er los. Das heißt, diese Waffen, die er gewohnt war in seinem Leben, mit denen ist er losgezogen. Was heißt das für unser Leben? Was heißt das für sein Leben? Was sind diese 5 Steine? Und ich möchte das gerne übertragen. Das sind wie gute geistliche Gewohnheiten, die David hier hatte. So, das erste war, ich habe es vorhin gesagt, er wurde eigentlich vergessen. So, David hätte allen Grund gehabt, bitter zu sein. So, da war die große Party mit Samuel, ja, da ging es um ganz schön viel. Das wichtigste Meeting wahrscheinlich im Leben der ganzen Jungs. Und er war nicht eingeladen. Er musste den Job tun auf der Weide. Er hätte echt bitter sein können gegen seinen Vater, zumindest demotiviert, ja. Und wahrscheinlich ist es nicht das einzige Mal gewesen, wo einfach vergessen worden ist, ja. So Nummer 8, der Kleinste, so, nicht so wichtig. Aber er hat seine Anerkennung nicht von Menschen geholt, nicht von Umständen, seine Anerkennung war im lebendigen Gott. Der erste Stein, wo ist seine Anerkennung? Von Menschen, von Umständen oder seine Anerkennung beim lebendigen Gott? Egal wie die Umstände sind, egal ob du verletzt worden bist. Anerkennung vom lebendigen Gott, Stein Nummer 1. Stein Nummer 2, er war als Hirte treu, hat die Schafe geweidet. Und es ist nicht immer wahrscheinlich der coolste Job irgendwie. Ja? Da ist sehr heiß wahrscheinlich und immer die Schafe und jeden Tag dasselbe. Schafe zu hüten und dann auch noch zu beschützen gegen Wölfe und Bären und Löwen und was es alles gab. Er war treu, hat Verantwortung genommen und war ein Diener. Der zweite Stein, Ganz wichtige Eigenschaft. Dritte Eigenschaft, wir haben es schon gesehen, er hat mutig die Angriffe abgewehrt. Wie gehen wir um mit Angriffen? Sind wir mutig, bold, stehen wir dagegen mit dem Wort Gottes, mit dem, was Gott uns gegeben hat? Oder gehen wir zurück, weichen zurück, hauen ab, lassen jemand anderes den Job machen? Er war mutig und hat die Angriffe abgewehrt. Nummer 4, er hat sich ein reines Herz bewahrt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das Herz von David gesehen, er hat sein Herz reingehalten. Und der 5. Punkt, er war jemand in der Haltung von Anbetung und Dankbarkeit. Bis dahin, dass er später dem Saul, als der von dem bösen Geist traktiert worden ist, mit der Harfe angebetet hat und die Dämonen gewichen sind von Saul. Das heißt, er war geprägt von Anbetung und von Dankbarkeit. Und das hat David in jungen Jahren gelernt. Das waren seine Gewohnheiten, seine guten Gewohnheiten. Es war nicht die Rüstung von Saul. Das waren seine Gewohnheiten. Und bezieh es mal auf dein eigenes Leben. Das sind ganz wertvolle Dinge, Haltungsthemen, wo Gott uns segnen kann und Gott uns hochheben kann. David hätte sicherlich nicht König werden können, wenn er das nicht gehabt hätte. Und gleichzeitig war er sein Fundament, sein Grundgerüst als König. Denn auch da war es wichtig, treu zu sein, ein Diener zu sein, aufzustehen, zu kämpfen, sein Herz zu bewahren, in Dankbarkeit und Anbetung zu leben und die Anerkennung immer wieder von Gott zu holen und nicht von Menschen und von Umständen. Ich möchte dir gerne ein Beispiel geben. Der Jobs hat es neulich, glaube ich, am Samstag vor einer Woche angesprochen, Yong Ki Cho, Pastor einer der größten Gemeinden der Welt, hat total klein angefangen. So, er hat sich bekehrt mit 17 Jahren in Südkorea, kommt aus einem buddhistischen Hintergrund, er war erkrankt an Tuberkulose, schwer krank, und hat er über seine Schwester oder die Freundin seiner Schwester hat das Evangelium gehört, hat sich als Buddhist bekehrt und hat dann angefangen, Jesus nachzufolgen. Und er konnte nicht die Ausbildung gerne machen, die er hätte machen wollen, weil er einfach kein Geld hatte. Die Familie war verarmt, das Geschäft von seinem Vater ging bankrott. Und so hat er halt alles aufgesaugt, was er aufsaugen konnte. Und gleichzeitig hat er den Wunsch gehabt, Gott zu dienen. Und ich möchte gerne ein Bild zeigen. Das ist das Hauptgebäude in Seoul, in Korea. Da war vorher der dürres Land, da war nichts. Das ganze Gebiet war nicht erschlossen. Und nach haben sie mehr und mehr Gemeinden gegründet und dieses Riesending da gebaut. Es war 2008. Und damals hatte die Gemeinde 1 Million Mitglieder. Ich sage es nochmal, 1 Million Mitglieder. Und ich hatte 2008 das Vorrecht, dass ich eingeladen war zum wissenschaftlichen Vortrag in Seoul und dachte ich, wenn ich schon mal dort bin, 2008, dann möchte ich diese Gemeinde sehen. So, das heißt, ich hatte, glaube ich, am Samstag meinen Vortrag gehabt und Sonntag bin ich dann früh morgens los, mit der U-Bahn durch die Megacity mit 30 Millionen, um zu der Gemeinde zu kommen. Und es war eine lustige Erfahrung, weil wenn du in die U-Bahn einsteigst damals, die war schon vollautomatisch, ja, da war keiner, der gefahren hat, sondern es ging vollautomatisch zu. Und ich glaube, ich war der einzige Europäer in der U-Bahn und die haben mich alle angegrinst, weil ich eine Langnase war. Aber die waren total freundlich und ich habe ihm gesagt, wo geht's da hin? Und ihm gesagt, oh, wir gehen da auch hin und wo. Da war völlig klar, wo die Reise hingeht sonntags. So, und das ist praktisch das Hauptgebäude. Ich habe da ein paar Bilder noch mitgebracht, das ein bisschen zu inspirieren. Das war der Parkplatz. So, also das war ein Teil des Parkplatzes, ja. Also Teil, ganz viele Autos und siehst du die ganzen Busse, Reisebusse, Busse, die durch die Stadt gefahren sind, die Leute abzuholen. Fast wie Nigeria, oder, José? Oder in Angola, oder wo auch immer. Ja? Menschen, Menschen, Menschen. Nächstes Bild. Das ist dann, wenn praktisch so der Gottesdienst losgeht, da strömen alle rein. Und dann versammeln sie sich alle. Und das ist innen drin. Und das ist damals schon hier Beamer, LED-Leinwand, noch nicht so ganz, aber zumindest gute Beamer. Und gleichzeitig, das ist vom Beamer aufgenommen, ein Foto, hatten die überall Satellitengottesdienste gehabt. Also 1 Million passt natürlich nicht in ein Gebäude rein. Und das war praktisch von einem anderen Gebäude, wo hier eine Aufnahme war oder wo hier übertragen worden ist, haben überall dann eingeblendet, wo die alle sich versammelt haben in der ganzen Stadt. Ja? Und ich habe gesagt, Menschen, Menschen und Menschen, Menschenmengen. Und alle, wie sie siehst, voll dabei. Das war nicht so wie bei uns so, oh, wer predigt denn heute? Nein, natürlich nicht. Sondern da war richtig Chaka, da war on fire, oder? Yes. Das hier ist das Administrationsgebäude, also das Verwaltungsgebäude und gleichzeitig die Missionszentrale gewesen. Und dann hatten die auch einen eigenen Fernsehsender, einen nationalen Fernsehsender, wo sie Nachrichten gebracht haben, aber immer wieder auch Evangelium verkündigt haben, Botschaften gebracht haben, wo Räumlichkeiten für Geschäftsleute waren und das war ein Riesentower. Ja. Alles geschaffen von einer Person, die nicht mal die Traumausbildung machen konnte, der dann für ein Fahrrad gebetet hat, um überhaupt Menschen besuchen zu können, wo Gott ihn gelehrt hat, im Glauben zu gehen, in der vierten Dimension. Also nicht nur Höhe, Breite, Länge, sondern das, was Gott tun kann für die Dimension. Und für mich war es ein Riesenvorrecht, das zu sehen. Das war wirklich mindblowing. Und er hat ein schönes Fahrzeug gehabt. Standesgemäß für so einen Seniorpastor. Da ist er eingestiegen und abgeholt worden, gefahren worden. Dachte ich, nicht schlecht damals. Ja. So, Gott sprengt die Grenzen auf. Und Gott macht wunderbare Sachen mit unserem Glauben. Und selbst wenn es nur 5 Brote sind. Und es ist gleichzeitig diese Haltung von diesen guten Gewohnheiten, wo Gott massiv multiplizieren kann und transformieren kann und verändern kann. Anerkennung in Gott, nicht von Menschen, treu, ein Diener zu sein, mutig in den Kampf zu gehen, reines Herz dir zu bewahren und gleichzeitig eine Haltung von Anbetung und von Dankbarkeit, dann kann Gott alles mit dir machen, wenn du das hast, das Fundament. Und wir kommen jetzt zur Zielgeraden von der Predigt und ich darf die Band schon mal nach vorne holen. So, das sind die Herzenshaltungen, Charakterhaltungen und der erste Teil von der Botschaft war über die 5 Brote, über die geistigen Handbremsen, über die Statements, Zementierungen von Unglaube. Selbst bei den Jüngern. Hey, und wenn es bei den Jüngern war, die den besten Prediger aller Zeiten erlebt haben, so kann es, glaube ich, auch bei uns ab und zu mal sein, oder? Und Gott sagt, dass wir Haltungen von Unglaube ablegen sollen, wie alte Kleider, und eine neue Identität anziehen sollen.